Deutschlandfunk Interview.
Und mitgehört hat die ehemalige stellvertretende Beigeordnete NATO-Generalsekretärin Stephanie Babst, bis vor etwa 2 Jahren Leiterin eines strategischen NATO-Planungsstabes. Guten Tag, Frau Babst.
Schönen guten Tag, Herr Heinlein.
Blicken wir zunächst gemeinsam auf Mariupol. Unser Korrespondent hat es berichtet. Der Versuch, die Verteidiger jetzt auszuhungern, wird dieser Krieg auch aus Ihrer Sicht derzeit mit mittelalterlichen Methoden geführt?
Mittelalterlich würde ich diese Methoden überhaupt nicht nennen, sondern sie sind schlicht brutal. Brutal in ihrem Vorgehen und in ihrer Anwendung. Mariupol ist von strategischem Interesse für beide Seiten. Und dass die russische Seite Mariupol um jeden Preis besetzen will, gehört eben zu der Strategie Russlands einer dauerhaften Eroberung und Besetzung der Asowschen Küste und des Donbass als Minimalziel.
Können Sie diese strategische Bedeutung von Mariupol für beide Seiten noch ein wenig ausführen?
Eine Hafenstadt, die für die Ukrainer ein ganz wichtiger Versorgungspunkt ist. Also jede Art von Lebensmittel, von Treibstoff, von allen Dingen, was letztendlich das ganze Gebiet um Mariupol herum braucht und das natürlich auch weiter in andere Gebiete der Ukraine weiter verlegt wird und geliefert wird, könnte dann eben halt nicht mehr geliefert werden. Das heißt also, hier versucht die russische Seite, den Zugang zum Asowschen Meer für die Ukrainer abzubinden und damit eben diesen Versorgungsstrang abzutöten. Und wenn wir weiter, also Richtung Schwarzmeerküste gehen, denke ich mal, werden sie das ebenfalls leider wahrscheinlich versuchen mit Odessa. Denn auch dort ist für die Ukraine ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur der Sitz ihrer Marine, ihrer Flotte, sondern eben halt auch eine größere Hafenanlage, die ein echter Knotenpunkt für jede Art von Im- und Export ist.
Versucht die russische Armee nach ihrer Einschätzung, nach ihrer Beobachtung jetzt Schritt für Schritt die gesamte Schwarzmeerküste des Landes der Ukraine zu erobern?
Also zunächst einmal sieht es so aus, dass sich das russische Militär eben auf diese dauerhafte Eroberung und dann Besetzung der beiden abtrünnigen Republiken konzentriert, Luhansk und Donetsk, und zwar in den größeren administrativen Grenzen, die dann ja auch Mariupol umfassen. Das wird schon ein ziemliches Unterfangen sein. Und was wir jetzt sehen, ist, dass sie mit Artilleriebeschuss, mit Luft- und Raketenangriffen versuchen, die ukrainischen Stellungen aufzuweichen und zu zerschlagen. Wir werden dann höchstwahrscheinlich in einer zweiten Phase eine Bodenoffensive sehen. Das heißt, die Russen werden dann versuchen, mit Infanteriekräften, mit Panzerkräften, das bereits zerschossene Gebiet, die Dörfer, die Städte und das Gebiet eben halt dann weiter zu besetzen.
Erst Artilleriebeschuss, dann eine Bodenoffensive. Was kann der Westen nun unternehmen, um die ukrainischen Verteidiger hier in diesem brutalen Kampf, wie Sie ihn schildern, zu unterstützen? Ist der Osten des Landes von der Ukraine überhaupt noch zu halten, auch mit westlicher Hilfe?
Also es gibt ja mindestens zwei wichtige Aspekte, warum die Ukraine den Osten ihres Landes halten will. Das ist natürlich einmal der Punkt ihrer eigenen territorialen Integrität und Souveränität. Aber darüber hinaus ist der Osten ja auch das industrielle Schwerpunktgebiet des Landes. Und wenn es den Russen gelingen sollte, eben dieses Gebiet der Ukraine zu entreißen und die Ukraine auf eine Art von Rumpfstaat zu reduzieren, also nördlich des Dniepres, Kiew der westlichen Ukraine, dann würde die Ukraine keine industrielle Basis mehr haben. Also das wäre natürlich sehr, sehr negativ, sehr schlimm für die Ukraine. Und aus diesen beiden Gründen, denke ich mal, sind sie da sehr fokussiert, diesen Angriff der russischen Seite zurückzuschlagen. Was können wir tun? Die Debatte führt uns dann wieder in die Frage von Waffenlieferungen, von schweren Waffen. Und aus meiner Sicht ist es völlig klar, wir müssen der Ukraine alles geben, was sie in die Lage versetzt, sich zu verteidigen. Und Gott sei Dank tun das auch etliche verbündete Staaten. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, dass jetzt auch der amerikanische Verteidigungsminister Herr Austin ja nächste Woche Dienstag zu einem Treffen in Ramstein eingeladen hat, um die militärischen Bedürfnisse der Ukraine jetzt in dieser Phase des Krieges, aber auch darüber hinaus mit einer Gruppe von Staaten zu besprechen und auszuplanen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Andere Länder, Sie sagen, es liefern ja anders als Deutschland bereits schwere Waffen an die Ukraine. Ist das aus Ihrer Sicht eine bewusste Aufgabenteilung innerhalb der Allianz oder geht da inzwischen ein Riss durch die NATO und das Kopfschütteln über Berlin wird in den anderen europäischen Hauptstädten, in den anderen Hauptstädten von NATO-Ländern immer gewaltiger, immer größer?
Meine Beobachtung ist, dass es in der Tat eine nicht geringe Befremdung gibt in vielen verbündeten Staaten, nicht nur im Baltikum und in Polen, auch in anderen Staaten über die, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, diese wirklich sehr schräge und begrenzte und komplett unstrategische Debatte, die in Berlin geführt wird, über die Frage, was können Berlin, was kann Deutschland an Waffen liefern oder nicht? Denn es ist völlig offenkundig, dass wir in einem fundamentalen Konflikt mit Russland sind und es nicht sein kann, also dass Deutschland quasi nur am Spielfeldrand steht und das mehr oder weniger beobachtet und hier und da ein paar, mit Verlaub gesagt, ältere Waffensysteme liefert. Und diesen Eindruck, den hat man ganz sicherlich in den Debatten auch in der NATO. Und zum Zweiten ist es natürlich auch wichtig, dass die Waffenhilfe, die von Seiten der Verbündeten geliefert wird, stärker koordiniert wird. Das ist ja bis dato nicht wirklich der Fall. Jeder liefert da fröhlich, was er meint, liefern zu wollen und zu müssen. Aber es gibt für die Ukraine keine Übersicht und vor allen Dingen auch keine damit angekoppelte und verbundene Phase der Ausbildung an bestimmten Waffensystemen, westlichen Waffensystemen, die natürlich in einem zweiten und dritten Schritt mindestens genauso wichtig ist.
Nun ist in der Tat aus dem Verteidigungsministerium, aber auch von Seiten des Kanzlers immer wieder genau dieses Argument zu hören. Es mache keinen Sinn, westliche bundesdeutsche Waffen an die Ukraine zu liefern, da eben moderne Panzer, moderne Haubitzen, das dauert sehr, sehr lange, bis da ausgebildet worden werden kann. Ist das aus Ihrer Sicht, das, was da zu hören ist, auch ein schräges Argument, wie Sie sagen?
Ja, für mich ist es ein komplett nicht wirklich überzeugendes Argument. Man darf ja nicht vergessen, die NATO und auch die Bundesrepublik Deutschland, wir haben alle zusammen in den vergangenen 6, 7 Jahren seit der illegalen Annexion Russlands der Krim die ukrainischen Streitkräfte ausgebildet. Das sind ja keine Hinterwäldler, denen man erklären muss, wie man einen Panzer fährt. Das sind wirklich mittlerweile gut ausgebildete und ausgerüstete Streitkräfte, die wirklich einen heroischen Kampf dort kämpfen. Und ihnen zu unterstellen, dass sie das nicht könnten, dass sie, ich sag's mal, wirklich sehr provozierend, dass sie quasi zu blöde seien, es zu tun, finde ich sehr paternalistisch, finde ich komplett an der Sache vorbei. Und es hilft vor allen Dingen nicht, das Ziel zu verfolgen, was ja auch unser Ziel sein sollte. Das hat Bundeskanzler Scholz ja auch gesagt. Wir sollen und wollen gemeinsam verhindern, dass Putin in der Ukraine siegt. Und wenn das unsere Zielsetzung ist, wenn wir Russland wirklich zurückdrängen wollen, wenn wir wirklich dieses verbrecherische Regime deutlich zurückdrängen wollen und nicht erlauben, dass sie schalten und walten, wie sie sind, dann müssen wir auch etwas dafür tun.
Frau Babst, ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs noch über eine Nachricht mit Ihnen sprechen, die vielen Menschen in dieser Woche Sorge gemacht hat. Mitte der Woche der Test einer neuen Interkontinentalrakete durch Russland. Wie ist dieser Schritt zu bewerten? Ist das eine Drohgebärde aus Moskau, die uns tatsächlich ernsthafte Sorgen bereiten muss?
Ja, es ist eine Drohgebärde, eine von vielen Drohgebärden. Es gibt ja leider seit Monaten, aber auch gerade in den letzten Wochen, jede Menge von verbalen Attacken des russischen Regimes, von wirklich massiven Drohungen, ob gegen Finnland oder Schweden. Aber es gibt auch diese Muskelspiele, wenn Sie so wollen, diese militärischen Muskelspiele, dass letztendlich ja immer wieder unterstreichen soll, die Botschaft, wir, also Russland, sind stark, wir sind unbesiegbar und wir zwingen euch quasi unseren Willen auf. Und die oder das damit verbundene Kalkül ist ja auch, finde ich, sehr, sehr, sehr eindeutig. Es soll Angst erzeugen. Es soll Angst bei den Entscheidungsträgern erzeugen. Es soll Angst in der breiteren Bevölkerung erzeugen. Und wenn das Ziel erreicht ist, dann hätte Russland natürlich schon einen Punktsieg wieder gemacht.
Haben Sie Angst, dass dieser bislang konventionelle Krieg am Ende doch nuklear eskaliert?
Ich habe natürlich auch Bedenken und ich habe Sorgen in vielerlei Hinsicht. Aber ich versuche, die Angst in meinem Kopf zumindest nicht obsiegen zu lassen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es uns nicht hilft, weder den Menschen in der Ukraine noch uns selbst. Wir müssen sehr klar sein in dem, was wir versuchen wollen, nämlich dieses, ich wiederhole mich, wirklich unmöglich verbrecherische Regime im Kreml auszubremsen. Und dazu müssen wir unsere Angst ein Stück beiseite legen.
Im Deutschlandfunk heute Mittag die ehemalige stellvertretende Beigeordnete NATO-Generalsekretärin Stephanie Babst. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen noch einen schönen Tag und trotz allem ein schönes Wochenende.
Für Sie auch, Herr Heinlein. Alles Gute.